Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Badab Malstrom Komplex.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Und ich bin der Dennis.
Und schönen guten Tag, frisch zurück aus Nottingham, heißen wir euch willkommen zu dieser fulminanten Jubiläumsepisode Nummer 50 und gleichzeitig Badab Malstrom Komplex Nummer 7 mit dem Titel Hilfe naht und Marines Errand von Dennis. Ja, schönen guten Tag. Wir sind alle noch nicht so ganz wieder fit. Ich fühle mich schlechter als vor Nottingham auf jeden Fall, bin inzwischen erkältet. Was so ein Wochenende Raubbau am Körper alles anstellt.
Ja, es war schon ziemlich doll. Bei mir hat es nur Essen und Trinken hat reingehauen. Ich fühle mich hier um 20 Jahre gealtert.
Ja, genau das. Also ich finde ja englisches Frühstück vor allem sehr, sehr gut. Bin ich ein großer Fan von. Und auch unser ehrenloses Festmahl am Freitagabend wird mir, glaube ich, noch lange, lange im Gedächtnis bleiben.
Auf jeden Fall.
Also diese Badewanne voller Bratensoße, die der Nico sich da bestellt hatte, die hat
sie wusste, dass es kommt.
Also die hat sie mich nochmal rausgehauen. Ne?
Lecker.
In einer Emaillewanne, bitteschön. Ja, das hat es nochmal geiler
gemacht. So reingefahren mit einer Schubkarre.
Also wirklich, es heißt ja immer, das englische Essen wäre so schlecht, ne? Ich meine, ja, für die Arterien war es das ganz bestimmt. Aber meine Güte, war das lecker.
Wenn man sich das anguckt, wenn man sich das mal angeguckt hat, ne, ohne Scheiß, die haben das ja auf den Tisch gestellt, diesen fetten Ballermann. Und ich dachte, das wäre halt flüssig. Also das wäre wirklich flüssige Bratensoße. Aber die hatte mehr so eine Konsistenz gehabt vom Pudding, den du schon einen Tag stehen hast, wo schon dicke Haut oben drauf
mit
ist.
Stücken.
Und so. Ja.
Und Stücken.
Alter, ey, das war so richtig. Und der scheißt dann direkt durch die Arterie rein. Alter.
Geil. Ja. Ja, das hätte ich mir auch am liebsten mit der Spritze injiziert. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Leider, leider, eigentlich wollten wir unsere Jubiläumsepisode so gestalten, dass wir über diesen Nottingham-Trip sprechen. In Verbindung mit unserem Badab War-Spiel, was wir da hatten. Beziehungsweise in zwei Spielen, die wir hatten. Nico hatte ja noch ein zweites gegen Corby. Aber leider, leider sind Nico und Santa heute nicht da. Wir wollten eigentlich die Folgen auch in Nottingham aufnehmen, haben das dann aber vertagt, weil wir alle so kaputt waren. Aber siehe da, Versprechen wurden nicht gehalten und wir sitzen nur zu dritt.
Heresie.
kleiner Seitenhieb an die beiden nicht anwesenden Kompagnons. Welcher Kompagnon aber heute da ist, ist der Elsach Teufel. Deswegen erstmal einmal Prost. Dann klingt meine erkältete Stimme auch besser für die Episode.
Ach echt, gönnst du dir jetzt ein?
Klar. Ja, ein so ein Kräuterding ist ja quasi
ist Medizin. Würde mein Opa auch sagen.
Ich habe hier nur Kamillentee stehen.
Hätte der sich nicht mit dem Zeug
gekauft. Kamillentee oder Elsach Teufel, also wirklich. Das ist ja eine Grüße gehen raus an Sebastian, ne?
Ich hau nochmal ran, Schuss
kommen rein. Ja, lecker, lecker. Genau. Wir machen heute ganz regulär weiter mit einer Lore-Folge und ihr müsst leider noch ein bisschen auf unsere Nottingham-Episode warten. Ich hoffe, es wird dann Episode 51. Nicht ganz so eine tolle Zahl, aber uns brennt es unter den Nägeln, euch ein bisschen was über unseren kleinen Trip nach England zu erzählen.
Und man ist auch da gar nicht mal so ganz weit alle durcheinander.
Entschuldigung.
Ja, ich wollte gerade sagen, wobei Episode 51 könnte ja auch ganz geil sein, weil für den einen oder anderen, der noch nicht da gewesen ist, könnte das so Area 51-mäßig sein. Also von daher passt das doch.
Sehr gut. Gute Überleitung auf jeden Fall.
Oder?
Ja, ich habe letzte Folge ja mir was von Bolt Thrower 2 gewünscht und wollte einmal einen Nachtrag machen. Ich weiß auch wieder, welcher Zuschauer oder ja, Zuschauer ist ja auch dämlich, Zuhörer uns das empfohlen hat. Das war der liebe Dunkelton. Er hatte das per Story empfohlen und die war natürlich weg und ich habe es nicht wiedergefunden, logischerweise. Das hat er jetzt aus der meine Verwirrung hat er jetzt aus der Welt geräumt. Dafür bin ich sehr dankbar. Bolt Thrower 2, ein anderer Mitreisender in Nottingham meinte nur, die sind doch voll scheiße. Ich finde, jemand, der Songs über Death Strike Missile Launchers, Titan und Zolts macht, können gar nicht scheiße sein. Aber gut. Wir fangen ganz normal an, als wäre Nottingham nie passiert, mit unserem Butter Progress. Was habt ihr denn so gemacht? Fangen wir mal von hinten an. Dennis.
Ich habe meine neuen Terminator gebased. Das ist jetzt passiert. Und ich habe meinem Anton Narweis dann doch noch den Schnorris verpasst und auch heute bemalt. Ist leider gerade nicht so viel mehr zu erzählen, aber ja, wenigstens etwas. Ah ja, und ich habe ein bisschen auf dem Hinweg in der nimmer endenden Busfahrt noch ein bisschen am Artwork rumgezeichnet. Da hatte ich auf jeden Fall Zeit, wenn ich nicht gerade Panik haben musste.
Ja, so die ein oder andere Nahtoderfahrung mit unserem lieben Busfahrer, der mir und Santa sehr zugeneigt war.
Auf jeden Fall.
Freut euch hier für Episode 51. You're a very handsome guy. Ja, war auf jeden Fall auch super, die über die Schulter zu gucken bei dem Artwork. Finde ich ja echt gigantisch, wie man digital so zeichnen kann. Das ist für mich ja immer noch so eine richtige Büchse der Pandora.
Und das also, auf so einer Höllenfahrt.
Ja, so eine. Aber das hat ihn vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Ja,
ich muss mich ablenken. Schnell das mal.
Alles wird gut. Ja. Nee, ich hab. Grabowski ist dran, genau. Wir wollten ja das Feld von hinten aufzäumen.
Grabowski ist dran, genau. Das
Pferd von hinten aufzäumen.
Ich habe an meinem Mantis Warriors Kill Team weiter gemalt. Dem Nottingham Kill-Team, so, mit dem alten Farbschema gelb-schwarz und der orangen Schulter, die ja tatsächlich ganz gut ankam, muss ich sagen. Ja, daran hatte ich weitergemalt und ich habe mir einen Bilderrahmen bestellt für dieses abnormal geile Poster, was in dem Imperial Armor Volume 9 ist, weil ich mir dachte, das muss gerahmt werden, das ist einfach nur geil. So.
Richtig gut, ja. Das wollte ich auch noch für den Hobbyraum aufbahren, aber das habe ich bisher auch noch nicht hingekriegt, weil diese Barockrahmen sind einfach so scheißen teuer, ey.
Ja, ich hab jetzt erstmal so einen Kunststoffrahmen mit Plexiglasscheibe, weil bei der Größe eine Glasscheibe ist bisher verrückt. Erstmal bestellt und ich bin aber auch noch auf der Suche nach so einem barocken Rahmen, ohne dafür irgendwie meine eine Niere, die ich noch habe, verkaufen zu müssen.
Ja, ich habe ja für mein Devastation of Baal Poster habe ich mir so einen Barockrahmen gekauft, auch in so einer Riesengröße. Da habe ich für den Rahmen, glaube ich, 70 Euro bezahlt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mich bis heute auch nicht getraut, dich zu fragen, was du dafür bezahlt hast, weil ich mir dachte, boah, also sieht geil aus.
Nicht ganz günstig.
Aber ja, es ist halt auch nochmal, ne? Und ich hatte da die Sachen, die ich gefunden hatte, da war ich so bei bummelig 300 Euro.
Ja, das ist schon krass. Aber am besten ist immer so auf so Antiquitäten-Flohmärkten und sowas.
Ja,
da kriegst du die relativ günstig.
Auf jeden Fall.
Die sind ja vielleicht auch schon mal ein bisschen kaputt, haben keine Scheibe auf jeden Fall, aber eine Plexiglasscheibe dafür nachkaufen und eine MDF-Platte schneiden, das geht ja.
Ist easy peasy, das ist ja schnell gemacht.
So. Voll.
Ja, das habe ich gemacht. Und wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe tatsächlich direkt nach unserem Nottingham, also klar hatten wir Nottingham ja unser Butt-Up-Spiel, was auch wunderbar war. Mhm. Die Woche davor hatten wir auch schon ein Spiel. Ich habe tatsächlich wenig gemalt und so, weil ich ziemlich viel mit dem Podcast gerade zu tun habe und irgendwie jeden Abend vorm Laptop sitze. Und wir schreiben jetzt auch noch so Szenarios für das Butt-Up-Kill-Team-Zeug. Was auch relativ zeitintensiv ist, dann waren meine Kinder noch krank, dann musst du auch mal direkt wieder rein und hast gar nicht so viel Zeit, irgendwie was zu machen. Aber tatsächlich habe ich mich gestern Abend mit zwei Freunden hier aus dem Ort getroffen, die ich auch für Butt Up War begeistern konnte, und wir haben angefangen, deren Killteams zu bauen. Der liebe André macht, also Lahms Vetter, macht Star Phantoms und der liebe Jan macht Minotaurs. Und ja, da habe ich ein bisschen was gedruckt, da habe ich mein komplettes Sammelsurium an Space Marine Teilen zur Verfügung gestellt und dann haben wir hier zwei Killteams so halb fertig gebaut.
Ach, cool.
Das ist auf jeden Fall cool und ich habe ja dem lieben Hydra aus Großbritannien, habe ich mich da nachts mit so einem ganz zwielichtigen Typen getroffen.
Der war gar nicht so zwielichtig, der war ganz nett.
Der war mega nett, ja, das stimmt. Habe ich einen Print und mehrere Prints und eine Figur entgegengenommen und habe ihm das mitgebracht. Das ist ein richtig, richtig, richtig cooler Typ. Den haben wir auch hier auf Instagram. Und der heißt The Still Tower. Der macht richtig schöne Figuren, handmodelliert, und dann macht er halt Abgüsse davon und produziert die in kleiner Stückzahl. Also mehr so wie so eine Manufaktur. Und macht richtig geile Prints und richtig, richtig coole Artworks. Alles so richtig oldschool. Super, super geil. Der hat zum Beispiel, das hat man bestimmt schon mal gesehen, der hat hier die zweite Editions Gretchens und Space Orcs hat er quasi als Gussrahmen gemalt. Also wie die Figuren noch im Gussrahmen war, hat er das gemalt. Richtig cool, das kennt man vielleicht. Und er ist wahnsinnig, wahnsinnig nett. Mit dem haben wir uns da nachts getroffen und ja, total netter Typ, der uns auch direkt fürs nächste Mal Nottingham auf so eine Nerd-Tour eingeladen hat, weil er meint, es gibt noch viel geilere Sachen als die Warhammer World und wir sind mega gespannt. Und tatsächlich schicke ich deswegen dem Hydra jetzt ja noch ein Paket und da packe ich noch was anderes mit rein. Wenn die Folge rauskommt, hat der das Paket wahrscheinlich schon bekommen, weil ich herausgefunden habe, dass der liebe Hungry Pains, auch ja ein Zuhörer von uns, und der Hydra sich kennen. Habe ich den beiden eine kleine Überraschung mit reingepackt. Wenn die Folge rauskommt, werdet ihr das Paket wahrscheinlich schon haben. Und zwar nötige ich die beiden so ein bisschen mit Badabur anzufangen. Und zwar packe ich ihm von jedem Orden, der beim Badabur teilgenommen hat, einen Schulterpanzer in ein Paket. Und für jeden einen Space Marine, wo jeweils der linke Schulterpanzer fehlt. Kann man sich sozusagen seinen ersten Marine bauen. Und dann muss man natürlich auch die restlichen 7 fürs Killteam bauen.
Geil.
Das ist so meine Idee. Das ist
eine coole Sache.
Ja, genau. Das habe ich gemacht, aber war halt auch nur so ein bisschen Spielkram, ne? Also 4 Figuren gebaut und so. Das ist ja auch recht meditativ, aber ja, mehr habe ich da noch nicht geschafft.
Ja, war ja auch viel in der letzten Zeit.
Auf jeden Fall. Ne? Der ganze England-Trip und sowas. Es war halt jetzt so der Mittelpunkt und jetzt startet man frisch zerstört von der Insel wieder durch.
Das trifft es ganz gut eigentlich, frisch zerstört. So, das war
4 von 5 Menschen des Podcast-Teams standen kurzweilig unter Terrorismusverdacht. Das vielleicht nochmal als kleinen Teaser für unsere Nottingham-Folge.
Achso, ja, stimmt, ja.
Naja, Dennis stand ja draußen und wusste von nichts.
Naja. Aber also ich hätte jetzt nicht mit Terrorismusverdacht, ne? Aber ich habe gedacht, ja, die wurden garantiert rausgezogen. Und dann ausgezogen.
Ja,
die Assis. Und dann schön hier.
Dennis hat sich einen Witz draus
große
gemacht.
Hafenrund, großen,
ja, genau.
Große Hafenrundfahrt, Themse Edition.
Oh Gott.
Von links.
Mit dem alten Fisch.
Ja, wir starten in die Folge. Ein kleiner Untertitel ist ja Hilfe naht, Fragezeichen. Wir springen in das Jahr 710-904-M41. Wir haben letztes Mal gesagt, die Marines Errant antworten auf den Hilferuf der Firehawks, und so ist es auch. Die Marines Errant beginnen einen extragalaktischen Kreuzzug, um auf den Notruf ihrer Vettern der Firehawks zu antworten, und senden ganze 6 Kompanien mit entsprechender Flottenunterstützung aus. Also richtig krass, einmal quer durch die Galaxis, um ihren Firehawks zu helfen. Warum sie das genau gemacht haben, warum sie diesen mega Aufwand unternommen haben, ist nicht wirklich klar. Also es gibt jetzt nicht so die krassen Bände zwischen Firehawks und Marines Errant, aber sie haben es halt gemacht. Sie erreichen die Mahlstromzone, während die Sezessionisten gerade so eine Großoffensive gegen die loyalen Kräfte führen und geraten halt mitten ins Feuer, ne? Und sind halt so, das sind ja die Marines Errant, da wird Dennis nachher auch ein bisschen was zu sagen, haben wir so einen kleinen Superman-Komplex und haben sich halt direkt den Schutz imperialer Schiffe zur Aufgabe gemacht. Und ja, wenn du dann da mitten zwischen die Fronten gerätst und denkst so, ja, wir intervenieren da mal, und auf einmal knallt das da aber richtig. Also genau wie die Firehawks haben sie es, glaube ich, auch anfangs etwas unterschätzt, was da abging. Ja, wie gesagt, sind reingekommen und waren halt verzweifelt bemüht, imperiale Schiffe zu schützen.
Ja, ganz genau. Und es wurde sich halt zur Aufgabe gemacht, wie du gerade schon sagtest, dass diese imperialen Konvois zu begleiten, zu beschützen. auf extremen Langstrecken, wie zum Beispiel von der Mahlstromzone zu den Pale Stars. Und die nächsten Monate wurden halt von kleineren Auseinandersetzungen mit den Sezessionisten, sagen wir mal, überschattet. Das kann man, glaube ich, ist, glaube ich, ganz gut so sagen. Und während die Marines Errant als Beschützer agieren, sandten die Firehawks auf Rache und gingen halt komplett auf Angriff, um Lufthuron und seine Verbündeten zu vernichten, um wirklich jeden Preis. Also die, einfach Hauptsache ja. Rein da, kein Rücksicht auf Verluste, der muss einfach weg.
Und genau sowas haben wir ja quasi in der Warhammer World nachgespielt. Also so ein 3-gegen-3-Szenario aus unserer Feder. Marines Errant mit Firehawks gegen Sezessionisten. Ja, ziemlich, ziemlich cool.
Das hat auch super Spaß gemacht.
Quasi genau diese Situation. Ja, voll gut, ne? Also das war quasi das erste Testspiel für das selbstgeschriebene Szenario und es ging eigentlich, finde ich, ganz gut auf.
Ich finde vor allen Dingen gut, wie gut ich meine Beschützerrolle da gefüllt habe.
Ja. Ja, also das Ding ist, die, um das darzustellen, wurde es halt so geschrieben, dass die Marines Errant nur Punkte bekommen, wenn sie Missionsziele halten, was in dem Falle so Generatoren waren, um das imperiale Schiff wieder in Betrieb zu setzen, was von den Sezessionisten geändert wurde. Und die kriegen keine Punkte für Abschüsse. Die Punkte für Abschüsse bekommen nur die Firehawks. Aber Dennis hat gefühlt jede Runde einen erschossen oder mehrere von den Gegnern.
Nee, und es war halt
immer so, ja geil, kriegen wir keine Siegespunkte.
Also Punkte fürs Erschießen habe ich auch bekommen.
Ja, du, weil du Firehawks gespielt. Ja, nee, weil nee. Du hast Mantis Warriors gespielt. Klar, die Sezessionisten haben für alle Abschüsse was bekommen.
Oh, und ich habe gewürfelt wie ein junger Gott. Das war der Wahnsinn, ey. Das war,
ja.
Ich bin nachhaltig begeistert davon. Also, es hat schon...
Ja, ich finde, das hat richtig Spaß gemacht.
Es war richtig geil. Ich glaube, das war der Spirit einfach.
Es war ja das jetzt war auch meine zweite Runde erst vom neuen Kill-Team. Was ich ja...
Ja, die erste Runde haben wir morgens im Bett gespielt.
Ohne Hosen.
Ohne Hose, leicht vertüdelt.
Ja, nur schön. Mit Cowboy-Stiefeln und...
arschfreien Lederchefs.
So macht man das. So macht man das in Nottingham, haben uns die
Einheimischen. Ja. Ey, wer bin ich da?
Im Land der Cowboys.
Gegen die lokalen Bräuche zu verstoßen, ne? Aber.
Absolut.
Aber, ja, war hat super Spaß.
Selbst wenn die haben Angst vor dir.
Ja, aber genauso wie wir es nachgespielt haben, die Firehawks. Mit dem Kopf durch die Wand und die Marines Errant eher so, lass uns mal hier den Status Quo bewahren und hier die imperialen Schiffe schützen und um jeden Preis. Sind die mit ihrer da noch rationalen und besonderen Herangehensweise die Marines Errant bald in so eine Zwickmühle gekommen, weil ja ihre verschiedenen Vettern blind vor Hass agierten, ja. Und dieser Interessenskonflikt wurde halt noch komplizierter durch die enge Verbundenheit zwischen den Marines Errant und den Lamentas. Die haben nämlich Seite an Seite gekämpft. Wenn man sich zurückerinnert an die Lamentas-Folge, da gab es diesen Zwischenfall auf Schlachthaus 3 oder so. Und diese Schlacht auf Schlachthaus gehörte...
Wirklich. Wie gut bitte? Kann ein Planet heißen? Boah.
Ja,
ja, ganz genau. So. Schlachthaus 3, immer noch mein Top-Favorite-Planet. Direkt danach kommt Krieg.
Wo machst du Familienurlaub dieses Jahr? Ja, wir wollen nach Schlachthaus 3 mit den Kindern. Ist geil.
Die Lagunen, die Blutlagunen auf Schlachthaus 3 sollen bei dieser Jahreszeit fantastisch sein.
Gott. Ja, ja. Genau. Und diese Schlacht um Schlachthaus 3 und dieser entscheidende, wirklich verzweifelte Konflikt, wer sich erinnert, nur OGs wissen, Millionen von Zivilisten gestorben, diese ganzen Minenarbeiter, die nachher die Lamentas angebettelt haben, bitte verschwindet von dem Planeten und lasst uns den Märtyrertod sterben. Das gehörte alles zusammen zum Korinth-Kreuzzug, wo halt mehrere Astartes-Orden unter der Führung der Ultramarines mit Maneus Kalga gegen so einen riesigen Ork-War im Korinth-System vorgegangen sind und da haben halt auch die Marines Errant gekämpft und die halten recht viel von den Lamentas und andersrum genauso. Und das ist natürlich dann auch so ein kleiner Gewissenskonflikt, wenn auf einmal die Lamentas die Sezessionisten sind und du bist Marines Errant bei den Loyalisten, haben wir in unserem Szenario so dargestellt, dass beide Seiten schlechter treffen, wenn sie aufeinander schießen. Leider haben keine Lamentas mitgespielt, aber wir werden diese Szenarios auch mal in irgendeiner Weise als Download bereitstellen und vielleicht spielen wir das selber ja auch nochmal mit Lamentas und Marines Errant in einem Spiel. Vielleicht im September, aber dazu in einer späteren Episode mehr. Ja. Wenn diese beiden Orden sich getroffen haben zu dieser Zeit des Badab-Konflikts, war es auch eher so, dass es waren es eher kampflose Konflikte. Ne? Man ist so aneinander vorbeigeflogen und hat so den Monitor ausgemacht und gesagt, die habe ich nicht gesehen. Die lassen wir mal passieren. So, oder geben wir einen Warnschuss in die Richtung. Hups, verfehlt, Mensch, ja.
Dann scheiße, jetzt müssen wir auch wieder los.
Reichweite. Ne? Ja, so eine Art. Also die sind sehr, das hat dann auch auf beiden Seiten deren Verbündete recht stark irritiert. So, ne? Also klar, du denkst, okay, geil, die haben eine Lamentas-Flotte entdeckt. Geil, die machen sie, die winken und fliegen aneinander vorbei. Das ist natürlich nicht das, was sich die Firehawks wünschen.
Das
aber
läuft,
andersrum
das
wahrscheinlich genau
wie bei, das lief garantiert ab wie bei Stirb langsam 2, wo sie mit Platzpatronen an der Kirche rumballern, als würde es keinen Morgen geben.
Ja,
die hassen sich total, das merkt man ja, weil die schießen mit Maschinenpistolen und boah, Alter, das ist ja...
Warte mal. Kann man immer so mit der Faust schütteln, so du, das nächste Mal, wart's mal ab.
Ja, dann hau ich dir in die Schnauze.
Genau. Halt mich zurück.
Ja. Komm mal her.
Ja, komm du mal
her. Komm ran, Junge. Bumm.
Halt mich zurück. Wunderbar. Ja, als sich das Jahr 904 dem Ende neigte, breitete sich der Badab-Konflikt immer weiter in der Mahlstromzone aus und immer mehr Systeme wurden mit hineingezogen. Die Katana und Firehawks erlitten heftigste Verluste und nur die schwer befestigte, jedoch isolierte Festungswelt Zorngard im Herzen der Mahlstromzone hielt noch gegen die Sezessionisten stand. Dies war aber die Ausnahme und bis auf ein paar kleine Rückschläge, einzig durch die Bemühungen der beiden loyalen Astartes-Orden in diesem Konflikt, setzte sich die erfolgreiche Eroberung der Warders durch die Mahlstromzone fort und viele Welten ergaben sich sogar kampflos. Und neben Zorngard, Zorngard mit zwei Doppel-A am Ende.
Zorngard.
Holländer. Gard. Genau. Er ist ein Holländer. Ah, das klingt auch danach, ne? Genau.
Das ist frisch im Schwert. Zorngard. Lecker.
Lecker Zorngard.
Lecker Zorngard.
Gibt's noch ein paar grüne Knoblauch dazu?
Ja, genau.
Aber frittiert ja. Muss sein.
Ja, habe ich eine leckere Kassoufflé bestellt. Voll von Geschmack.
Es ist witziger, wenn man weiß, wie Dennis im echten Leben aussieht, wenn man ihn jetzt so hört.
Aber immerhin, Holländer sind ja sehr, sehr groß. Das ist ja...
Echt?
Ja, irre. Also
jetzt muss ich überlegen. Alle, die ich kenne, sind relativ klein.
Ey, das ist krass. Wenn ich hier mal irgendwie nach Holland irgendwie auf Konzerte gehe oder gegangen bin, ne, das war
da
schon
bist
immer...
Du der Kleinste, ne?
Ne, das nicht. Aber da waren, ich will jetzt nicht sagen Durchschnitt, aber... da waren schon einige Leute, die so groß waren wie ich. Das kenne ich.
Also 2,30 Meter Space Marine Standardgröße war schon drin, sagst du.
Ja, schon.
Ja. Da ist aber auch, ich habe mal gehört, da ist weniger Erdanziehung.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Deswegen passiert das da so. Ne? Naja, jedenfalls waren neben Zorngard waren nur die abgeschlagensten, gefährlichsten und einsamsten Bereiche der Mahlstromzone noch nicht fest in der Klaue des Tyrannen, unseres lieben Freund, späteren Freund Hurensohn Schwarzherz.
Der Hurensohn.
Ja, also wie man schon merkt, dieser ganze Konflikt spitzt sich immer weiter zu und also die Warders sind ja ganz klar überlegen, ne? Die Marines Erin wissen überhaupt nicht, wo sie sich darauf eingelassen haben. Und es fällt halt eine Welt nach der anderen. Wir haben jetzt relativ viel über die Marines Errant geredet, aber eigentlich ja gar nicht. Deswegen erzählt euch Dennis jetzt mal wirklich explizit ein paar krasse Index Astartes-mäßige Fakten zu den Marines Errant. Und los.
Ja, ich habe hier was zu den, wie schon angesprochen, den Marines Errant vorbereitet. Dazu ganz kurz, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich auch als Fraktion, die ich spiele, mit einem Ultramarines-Orden oder Ultramarines-Nachfolgeorden beschäftige. Und muss schon sagen, dass ich mich in erster Linie hatte ich mich in das Farbschema so ein bisschen verguckt. Dann war das so, ja, Marines Errant will eh sonst auch keiner spielen, weil die auf den ersten Blick auch sehr vanillamäßig wirken. Aber mitnichten. Die Vanilla-Typen sind nämlich die Nova Marines. Aber ansonsten ist das ein richtig schöner, spleeniger Orden. Ich wollte schon fast sagen kleiner Orden, aber das stimmt ja gar nicht. Aber ein schöner, spleeniger
Orden. Das Fiese ist ja, dass die Nova Marines ja fast so ähnlich aussehen.
Ja, genau.
Auf den ersten Blick fast.
Und ganz, ganz, ganz ähnlich sehen die Eagle Warriors aus. Nur einmal die Farben gedreht.
Aber von denen stammen sie ja ab, also deren genau. Gensaat haben sie ja genommen, ne? Und die wiederum sind ja von den Ultramarines.
Genau. Also, so, die Marines, ne? Genau. Die Marines Errant sind also ein Orden der 23. Gründung und sind im 37/38. Millennium gegründet werden. Die haben die Gensaat der Ultramarines, der 13. Legion, und sind ein direkter Nachfolgeorden der Eagle Warriors. Die Eagle Warriors sind ein zweiter Gründungsorden. Und halt auch so super, super Heroen. Ne? Selber haben die Marines Errant keinen Nachfolgeorden. Der Chapter Master ist Lieutenant Commander Anton Narvaez, den ich halt auch gebaut habe für meine Marines Errant, die ich auf jeden Fall in kleine Armeegröße ausbauen werde. Also ich bleibe da nicht nur bei dem... bei dem Killteam. Das wird eine reine Drop-Pot-Infanterie-Armee mit vielleicht ein paar Walkern
dabei. Voll geil, weil besonders kleine Armeen kannst du ganz toll mit One-Page-Rules-Regeln
das spielen. Das ist der Plan. Sehr. Ja, der Orden selber ist flottenbasiert und hat halt keinen festen Heimatplaneten. Die dürfen halt hier und da so ein bisschen ernten. Und haben auch keine wirkliche Fortress Monastery, also hier, wie heißt es, Ordensfestung, aber halt eine Schlachtbarke, die aber nicht näher benannt ist. Deswegen kann ich da leider jetzt keinen Namen zu geben. Und die haben halt ein Ordensgenlager, also das Gensaatlager auf dem Planeten Villamus. Da möchte ich jetzt nicht allzu weit vorgreifen, aber wer die Nightlords-Trilogie gelesen hat, dem wird der Name was sagen.
Stimmt.
Ja, im Laufe... ja, also im Prinzip...
Die wollen kurz einen Kaffee trinken da.
was Pech angeht, könnte man die auch, die Marines Errant auch fast schon als Lamentas in Blau-Weiß beschreiben.
Die Lamentas des kleinen Mannes.
Ja, wirklich.
War das der Planet, wo die nur einen Wächter hingestellt hat?
Nee, oder
war
eine das Kompanie.
Munitionslager?
Ja, eine da, Kompanie steht, da steht eine ganze Kompanie mit einem Arsch voll Apothekarii. Aber
ach die so, wurden, okay. Weil die Knights Errant, die Marines Errant hatten ja in der Nightlords-Trilogie noch diesen anderen Planeten, wo wirklich nur ein Marine stand, weil das so ein aufgegebenes Versorgungsdepot war. Und die Nightlords dachten, da wäre richtig was zu holen. Und dann haben sie diesen einen Typen völlig glatt gemacht. Mhm. Ne? Dieser arme ja, Mann.
Wirklich. ja, da komme ich aber dann, also wollen wir dann soweit vorgreifen später auch, weil das habe ich auch hier noch mit drin stehen. Aber kommen wir auf jeden Fall noch zu.
Ach so.
Die Ordensfarben des Ordens sind halt blau-weiß, und zwar in der Mitte geteilt. In der Heraldik nennt man das Mipati. Mit einem gelben Aquila oder Imperialis auf der Brust. Das Ordenssymbol ist ein weißer Stern, der einen gelben Feuerschweif hinter sich herzieht. Das ist zumindest das Aktuelle. Dann gibt es ja noch in dem Rogue Trader Buch, sind die ja auch abgebildet. Da ist es eher ein Stern, also ein gelber Stern mit so einem, oder gelb-orange, ein leichter Farbverlauf, mit so einem, der so ein Prisma hinter sich herzieht. Ist auch ganz cool eigentlich. Aber da sieht man auf jeden Fall.
So ein Regenbogen,
also ja, fast. Quasi. Ja, ja, fast. Also, aber das Prisma ist auch in so gelb-orange-rot-Abstufungen. Voll ja, woke, sieht super, also ein super hartes 80er-Logo irgendwie. So ein bisschen wie dieses Emblem, falls ihr euch daran erinnert.
Ja, und vor allem, weil das ja noch der Hintergrund, so sag ich jetzt mal, der ist ja auch blau-weiß geteilt, auf dem der Stern dann ist, also das Wappen so an sich, also so als Banner zumindest.
Ja, als
das
Banner.
Das sieht ganz geil aus. So.
Die Schulter selber
ist weiß. Die Schulter
selber ist weiß.
Nee, blau.
Nee, bei dem alten ist sie weiß.
Ach so, ja.
Mit dem roten Stern und dem, oder orangen Stern und dem Schweif. Und bei dem aktuellen ist sie blau, genau, ja.
Genau. Auf dem rechten Schulterpanzer befindet sich die Squad-Spezialisierung, ganz kodextreu. Ne? Also der Stern, dieses Kreuz mit den Pfeilen dran oder der eine Pfeil oder das Dreieck, je nachdem, welche Rolle dieser Squad hier halt trägt. Das wird in schwarz dargestellt und wird gerne mit einer weißen Nummer in hochgotisch zur Squad-Erkennung nochmal versehen. Also da kommt dann halt die Squad-Nummer nochmal dazu. Die linke Kniekachel zeigt ganz kodexkonform die Kompaniezugehörigkeit an. Ich habe mich jetzt bei meinem Team für die vierte Kompanie entschieden, weil das halt auch die Kompanie ist, wo Anton Navez zum Beginn des Badak-Kreuzzugs noch der Captain ist. Der Orden ist, soweit es geht, kodextreu, aber, und da kommen wir auch gleich noch zu, aufgrund der Situation, in der sich der Orden so befindet, müssen hier und da ein paar Anpassungen gemacht werden. Aber es ist alles. Ich würde sagen, das fällt noch nicht unter Häresie. Ein bisschen was zur Ordensgeschichte. Also nach dem Desaster der 21. Gründung, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, beschloss das Imperium während der turbulenten Jahrtausende 37 und 38, also in diesen Zeitraum fallen extrem schlimme Sachen. Also das Zeitalter der Apostasie fällt damit rein, die 21. Gründung, wie gesagt, Chaos und Orkhorden fallen über das Imperium her. Insgesamt ist verbrieft, dass 57 Space Marine Orden entweder ausgelöscht werden, einfach verschwinden oder dem Chaos anheimfallen. Also es ist schon eine ziemlich katastrophale Kiste. Und ja, man soll es nicht glauben.
Hupsi, dupsi.
Aber hallo. Und man soll es nicht glauben, aber tatsächlich lernt das Imperium und das Adeptus Mechanicum Adeptus Mechanicus daraus und die vollziehen halt die 23. Gründung, die auch als Sentinel-Gründung, also Sentinel ist ja Wächter, ne, Gründung bekannt geworden ist und wollen da halt auf Nummer sicher gehen und nehmen sich halt nur die allerstabilsten Gensaaten, die sie in die Finger bekommen können und schaffen sich daraus halt einen ganzen Haufen Orden, die im Prinzip dazu da sind, in einem ewigen Kreuzzug die Ränder des Imperiums halt zu patrouillieren. Die Star Phantoms, die der Andy ja auch im Aufbau hat, gehören übrigens auch zur 23.
Was?
Nicht? Was?
Doch, ja. Hab ich.
Die gehören...
Ja, und das Geile ist, oh, da muss ich auch noch mal was zu sagen, der andere André, der jetzt auch mit Star Phantoms anfängt, das ist so ein kleiner Computerfreak. Und der designt selber Deacles. Ich meine, Deacles selber drucken ist eine Sache, ne? Aber der designt halt Deacle-Bögen. Also,
ja, yeah.
Unter uns dreien, wenn ihr was braucht.
Du kennst da jemanden. Nennen wir ihn André.
Wir nennen ihn André.
Schmandre.
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 Schmandre, der Zauberer am Computer.
Nicht weitersagen, aber wenn ich eine PM bekommen würde, ey, kennst du einen, der Deacles macht, würde ich sagen, ja, vielleicht.
Ich muss mal gucken.
Geiler Scheiß. Sehr, sehr gut. Ja, Deacles, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von modellierten Schulterpanzern, aber Deacles finde ich immer gut.
Auch sowohl als auch. Deacles. Also beides hat sein Für und Wider.
Ja, bei mir, ich finde beides auch super. Der ist aber generell so ein Deacle-Freak, ne? Also der ist auch so, dass der so ein... Ich mache das ja mit Wasser, ne? Und dann Glanzlack drüber, damit sie einfach halten. Und am Ende wird ja eh matt lackiert, deswegen ist der Glanzlack auch egal. Aber er ist so einer, der nimmt dann auch dieses Diekel Soft von Revell und so, um ihn aufzubringen.
Ich nehme immer von, so ganz, wie heißt denn das?
So ein ganz verrückter Knabe.
Da habe ich auch so ein Zeug, was ich dafür nehme. Das riecht auch super. So, das ist ein mache ich da die Flasche mal auf.
Jeder, der schon mal einen Pinsel mit einem Enamel Wash aus Versehen hat geleckt hat, weiß, wovon wir reden.
Wenn es ja die Augen nach oben drehen und man erstmal auf der Seite liegen ein paar Runden
woanders im Raum aufwacht.
Microsoft heißt das, was ich da benutze für die Decals. Das finde ich richtig gut, kann ich sehr empfehlen.
Ja, das ist auch ganz geil. Ja, das habe ich natürlich auch angefangen vor einiger Zeit schon.
Das riecht wie Scheibenklar.
Micro Solo, Micro Sep war das, ne?
Bitte? Wonach riecht
Scheibenklar.
Das?
Scheibenklar.
okay, alles klar. André. Ja, aber das ist auch mein Kopf. Das ist mein Kopf, der solche Wörter
das macht. Das ist auch der Rest England, der noch in uns drin steckt, glaube ich.
Ja, mein verdorbener Geist.
Das war kriminell.
Mein verdorbener Geist hat Loch gegeben.
Loch. Solange du keine Bombe gibst, ist ja alles gut.
Ja. Wisst ihr, wer auch gerne Loch gibt? Die Marines Errant, nämlich richtig viele. Und zwar in die Gegner rein. So.
Ich wollte jetzt gerade sagen, der Hähnchen, und dann bin ich bezahlt.
Als Nachfolgeorden der Eagle Warriors, die selber als eine der heldenhaftesten Orden des Imperiums gelten, können die Marines Errant halt auf eine lange Reihe von Erfolgen in ihren ewigen Kreuzzügen zurückblicken. Im Rahmen eben dieser Kreuzzüge knüpften die Marines Errant im Übrigen, und das ist wieder so eine Sache, dafür liebe ich die von Forge World ausformulierten Orden. Ne? Das finde ich, toll. Also die Marines Errant knüpfen mit dem Freihändlerhaus Ikael enge Bande. Wie es genau dazu gekommen ist, ist ein Geheimnis. Das wird auch nirgendwo weiter ausgeführt. Aber...
Narvis hat Loch gegeben.
Ja, ist so. Ist so. Irgendwer wird Loch gegeben haben.
Oder wird es noch tun.
Und der wollte die ganze Zeit küssen. Aber...
Das ging ja nicht, muss ja erstmal duschen. Ne?
Weil da habe ich, kann ich ja nicht machen, da habe ich ja gerade noch Schwanz mitgelutscht. Und
ganz normal unter Astralis-Orden.
Ey, einfach nichts bei denken. Ne? Wenn man nichts fühlt dabei, ist es ja auch kodextreu, würde ich sagen.
Ach, auch alles andere. Basiert ja quasi alles auf den Spartanern.
Ist so. Oh, da habe ich heute noch wieder einiges zu gelernt. Aber das tut nichts zur Sache. Also wie es genau dazu gekommen ist, ist abgesehen...
Dazu kommen wir dann in unserer Meinungsausfolge.
Ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist halt nicht... Ja.
Die große Schlacht von Salamis zum Beispiel.
Salamis.
Salami.
Die Kleinen. Salam.
Ja, da hat Harald Schmidtmann ein sehr, sehr informatives Video zu gemacht.
Okay. Packen wir in die Shownotes.
Ja, packen wir in die Shownotes. Ich suche es jetzt raus. Also red weiter, Dennis. Ich bin auf
YouTube. Okay, also wie es genau dazu gekommen ist, dass sich der Orden und das Haus Ikael halt miteinander verbündet haben, ist nicht weiter bekannt. Bekannt ist nur, dass immer wieder ganze Kontingente der Marines Errant entsendet werden, um auf den Schiffen dieses Freihändlerhauses Dienst zu leisten. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sie sich dann denken, keine Ahnung, ne, wer weiß, wo dieses Haus überall hin reist, ne, auf ihren Reisen durchs Weltall, und dass sie sich halt denken, ja gut, die machen hier irgendeinen coolen Scheiß, das ist auf jeden Fall schützenswert, und dann hängen wir hiermit ab. Gerne wird dieses Symbol, das von dem Freihändlerhaus, mit in die private, persönliche Heraldik eines Astartes übernommen, nachdem er dort seinen Dienst geleistet hat. Und das kann halt auch sein, dass die nach Zeitraum X auch wieder nochmal bei denen Dienst leisten. Richtige Dienstleister. Im frühen 40. Jahrtausend wurden 5 Kompanien der Und das ist jetzt, jetzt kommen wir dazu, was dazu führte, dass die Marines Errant in ihrer derzeitigen relativ misslichen Lage sind. Also im frühen 40. Jahrtausend kommt es dazu, dass 5 Kompanien der Marines Errant als militärische Kerntruppe entsandt wurden, um an der Kadyron Voyage teilzunehmen. Das ist eine Expedition gewesen in den Kazeron-Abgrund im Kalixis-Sektor. Kennen wir ja auch. Unter der Führung von Lord Inquisitor Kadyron. Da ist sehr wenig genau darüber bekannt. Die Expedition, freudscher Vielversprecher, gilt als absolute Katastrophe. Die Expeditionstruppen verschwinden im Prinzip. Einfach, man hört gar nichts mehr. Und nur eine einzelne Schlachtbarke überlebt die Reise durch den Warp. Der Orden verliert dabei einen Großteil seines schweren Gerätes. Ne? Also neben den ganzen Schlachtschiffen und sowas sind so ziemlich alle Landraider, Dreadnoughts und warpfähigen Schiffe generell sowie ein Großteil der Brüder einfach weg. Da wird sich auch ein bisschen zu ausgeschwiegen, was da genau passiert ist. Ein Verlust, von dem sich der Orden bis heute nicht wirklich erholen konnte. Kurz vor dem Badab-Kreuzzug, jetzt mal ein bisschen was Heroisches, nehmen die Marines Errant noch an dem Korinth-Kreuzzug teil. Da hatten wir ja vorhin schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Dabei ging es halt darum, dass es einen Ork-War gibt und der halt versucht wird auszulöschen. Also das sind die Orks von Charadon oder Caradon. Elemente der 4., 6. und 9. Kompanie konnten besondere Ehre dabei erlangen, als sie die Terrorschiffe von Vagbos Skargor also da Attacken gegenführen und so im Endeffekt die komplette 3. Kompanie der Ultramarines retten können, die in arge Bedrängnis kamen. Aus Dank.
Ja, die Ultramarines haben ja im Korinth-Kreuzzug richtig die Scheiße gepachtet gehabt.
Mhm. Kommen wir auch mal was zu. So,
dass die Ultramarines die Scheiße gepachtet haben.
Ja, oder über den Korinth-Kreuzzug, ist ja auch eine coole Sache.
Ja, auf jeden Fall. Orks. Die nächste Kampagne ruft, also.
Space Marines und Orks. Mhm.
Lecker. Da freut sich Nico auf jeden Fall, wenn es soweit ist.
Da freut sich Nico, aber er gewinnt halt immer, das ist das Dumme.
Ja, das ist halt scheiße. Dann darf er nicht mehr spielen.
Ja, Nico regeln. Also die retten halt effektiv die 3. Kompanie der Ultramarines und aus Dank dafür, kommt auch später nochmal, hat das nochmal Relevanz, überreicht Manius Kalgar persönlich dem Orden eine Reliktklinge der Ultramarines. Und auch da wieder, wer die Nightlords-Romane gelesen hat, kann sich daran eventuell erinnern. Was damit passiert. So, Kodextreue. Die Ultramarines, Entschuldigung, die Marines Errant folgen grundsätzlich dem Codex Astartes, haben ihn aber ihrer Bedürfnisse als fahrender Kreuzzugsorden angepasst. So bekleiden Captains zum Beispiel unter anderem auch den Rang des Kommandanten eines Schiffes. Also dann heißt ein Captain heißt nicht nur Captain, sondern irgendwie Lieutenant Commander. Das ist da ganz üblich. Da Chapters und ihre Teilflotten, also es ist ja üblicherweise so, dass ein Chapter auf einem Strike Cruiser oder größeres im Prinzip positioniert ist und damit fliegen die ja dann durch das All, sind in der Lage, weitestgehend autonom zu agieren und sind teilweise weit über einen Sektor oder das komplette Universum verteilt. Die 1. Veteranen- und 10. Scout-Kompanie sind zwar nominell auf ihren Flaggschiffen stationiert, aber oft einfach in Teile aufgeteilt, ne? Sodass halt alle möglichen Kompanien Teile der 1. und 10. Kompanie zugeteilt bekommen. Sodass man halt, auch wenn man als ich sage jetzt mal, 4. Kompanie gerade unterwegs ist, immer noch einen Teil Scouts auf Scouts und Veteranen Zugriff hat. Das führt allerdings dazu, dass der Orden halt sehr. Upsi, was war das? Ja. Das führt halt dazu, dass der Orden schon sehr weit auseinandergezogen ist und dass Aspiranten, neue Space Marines der 10. Scout-Kompanie, das Gefühl haben können, dass der Orden winzig klein ist, weil die halt nur ihren Squad kennen oder noch den Nachbarsquad und halt die Teile der Kompanie, der sie gerade zugeteilt sind. Um dem entgegenzuwirken, wird halt so gut es geht versucht, die Scouts durch die einzelnen Kompanien so durchzurotieren, um so halt ein Ordensgefühl und den, ja, die eigentliche Größe und den Chorgeist des Ordens halt anheimkommen zu lassen. Aufgrund der furchtbaren Verluste, die die Marines Errant in der Vergangenheit erleiden mussten, haben die Tech Marines dieses Ordens nicht nur verstehen die es nicht nur, das Gerät meisterhaft in Schuss zu halten, sondern auch sind sie in der Lage, neue Ausrüstung zu generieren. Also das sind ganz, ganz pfiffige Tüftler, die ja, aus allem möglichen alten Proll es schaffen, halt das halt wieder instand zu setzen. Alles, was auf den Kreuzzügen irgendwie ergattert werden kann, wird irgendwie akquiriert und ja, geguckt, was man damit anstellen kann. Und es führt sogar dazu, dass die in der Lage sind, Xenos-Technologie hier und da zu verwenden und zu benutzen. Das ist auch in dem...
Dieser alten Schlingel,
Ja, ja, ne? Also will ich jetzt auch nicht allzu laut sagen, aber das ist auch netterweise berücksichtigt worden in den Badab-Kill-Team-Regeln. Da kann man Xenos-Waffen benutzen.
Diese kleinen Striche.
Ja. Aber ich meine, hier bei dem einen oder anderen Gerät, ne, so ein kann ich mir das auch vorstellen. Ich meine, warum sollte man eine Shuriken-Werfer irgendwie benutzen, wenn man stattdessen Volta haben kann, ne? Aber
oh, habe ich gerade irgendein Hörbuch gehört oder ein Buch gelesen? Ich weiß nicht mehr. Wo ein Shurikenwerfer relativ detailliert beschrieben wird. Das ist ja wirklich ziemlich abgefahren. Also muss ich vorstellen, da ist so eine Art Mortadella, also so eine feste Mortadella-Wurst drin.
Erzähl mir mehr.
Also die wird da unten so rein. Also es wird quasi so eine harte Wurst da reingeschoben.
Tell me more.
Du bist schon noch richtig im Fleischflash vom Wochenende, ne?
Und per Hand auflegen werden dann winzige Scheiben von dieser Mortadella abgetrennt und aus der Waffe geschossen.
So, oh, herrlich.
Die Elder, wenn man ganz viele schnelle Schüsse hintereinander macht, indem man die Hand immer so ganz schnell bewegt, nennen die Elder in ihrer Sprache den Federfinger.
Natürlich tun sie das.
Natürlich. Der hat schon wieder die Federfinger gemacht, der Alte.
Mein Schurikenwerfer abgewichst. Gefederfinger.
Gefederfinger.
Oh, also der dritte Elsach-Teufel, der scheppert schon ganz schön rein, muss ich sagen. Hui. Hat ja auch 51%, ne?
Alte, nur hat der noch Spaßkanone.
Aber ich sag mal so, ne, die Erkältung in meinem Rachen, take that, ne?
Einfach verbrannte Erde hinterlassen.
Nummer 4 ist schon unterwegs.
Sauber.
Und Nummer 5 lebt, würde ich sagen.
Ja. Ganz kurz noch dazu, wir haben ja zum Beispiel in der Deathwatch-Box, das ist ja, meine ich, auch eine Xenos-Klinge, die du da verbauen kannst, ne?
Die habe ich sogar noch.
Ah, ich auch. Wollte ich nicht verbauen.
Ja, genau, das ist einer von diesen Bits, die man sich ewig aufhebt und nie benutzt.
Die Hand daran ist super, das muss ich schon sagen. Ja. Und in der Rogue Trader Edition Zinn Space Marines hast du sowohl bei den Scouts als auch bei den Space Marines Astartes mit Shurikenwerfern. Ja.
Also an andere Zeiten, da haben Space Marines auch noch geraucht.
wie ein
bisschen Zigarre reinkloppen.
Okay. Um wieder zurückzukommen. Also bei einem Orden, der, wie ja schon erwähnt, teils so weit auseinandergezogen ist, ist es daher auch oft echt ein Problem, sich mit den Teilen zu verständigen. Also da hatten wir ja letztes Mal was drüber gebracht, wie Kommunikation bei Warhammer 40.000 abläuft, dass ich da überhaupt verständigt werden kann, ist ja absolut irre. Und in einem intergalaktischen Imperium, bei dem die einzige wirklich verlässliche Art und Weise ist, einen Brief händisch zu übergeben, sich da dann vorzustellen, über quasi Gedankenkommunikation einmal von einem Ende des Universums zum anderen irgendwie was zu sagen. Absolute Katastrophe.
Du, mit so einem Brief ist aber auch leichter gesagt als getan. Na, jetzt denk mal daran, vielleicht ist ja irgendein findiger Geselle auf den Bolzen angekommen, kurz vor der Übergabe den Brief mal per Wasserdampf zu öffnen. Ne? Ohne, dass man das nicht hinterher sieht. So ein Scheiß aber
auch. Hast du jemals Postman gesehen mit Kevin Costner?
Klar, natürlich.
Postman, ich liebe den Film. Ja.
Da weißt du aber, was los ist.
Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der den Film liebt, aber ich finde den super.
Ich finde den richtig, richtig geil.
Boah,
ich finde richtig geil. Postman, das, mega.
Alter, genau,
die ganze Stimmung und so, ne?
Ja, Waterworld fand ich auch
richtig geil, ja. Mega gut.
Die beiden Filme gelten ja eigentlich als gefloppt, ne? Aber ich finde die super.
Ja, aber das ist zum Beispiel so wie der neue Dungeons and Dragons, ne? Ist ja jetzt auch an den Kinokassen ziemlich unten durch.
Echt?
Aber ich fand den richtig, richtig stark, ne?
Der
ich
war
fand
super. Ihn richtig gut.
Besonders jeder, der jemals ein Pen and Paper gespielt hat, muss diesen Film eigentlich lieben, weil genau so wie das funktioniert halt eine Spielergruppe, ne? Und es gibt da so witzige Making-of-Snippets schon von. Ich werde mir davon wahrscheinlich dann auch irgendeine Blu-ray-Box kaufen, weil ja, einfach die Sachen, die ich jetzt schon gesehen habe, sind einfach so witzig, ne? Es gibt ja diese Szene, wo dieser Paladin am Strand so wegläuft und dann kommentieren sie das so, ah, warte mal, er rennt direkt auf den Felsen zu. Geht er dran vorbei? Ah, fuck, er geht einfach über den Felsen, meine Fresse. Und das ist halt einfach so, weil der Darsteller, der den Paladin spielt, nicht gehört hat, dass die Cut gerufen haben. Und er hat einfach gedacht, okay, ich laufe einfach ewig weiter, ich weiß nicht, wie lange die noch drehen. Das haben sie einfach im Film gelassen.
Schön.
Mega gut. Geil. Der ganze Film fühlt sich an, als wären nur Natural Ones und Natural Twenties gewürfelt, ne? Mega witzig. Ich find's richtig super. Gut.
Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass der Film zu klamaukig war, weil so war der Trailer geschnitten, aber es scheint er gar nicht so zu sein, ne?
Ach, er war schon relativ klamaukig, aber so ist ja auch quasi, also zumindest alle Pen and Paper Runden, an denen ich jemals teilgenommen habe, waren halt ganz genau so. Es waren halt alles so Assis, die Pen and Paper gespielt haben und natürlich rammen sie dem Drachen das Schwert genau in Augapfel so und springen auf die Nase. Ich habe immer nur Pen and Paper Runden mit Leuten gespielt, die immer nur die Superlative wollten. Und genau so funktioniert dieser Film.
Das ist richtig geil. Also der war einfach stark, der Film. Mal vor mir Sinn.
So, übrigens. Da die Kommunikation generell in diesem Universum ja eine absolute Katastrophe ist, kann es daher teilweise Jahrzehnte dauern, bis irgendwelche Kompanien vom Adeptus Mechanicus irgendwie wieder aufgebaut, ersetzt oder sonst irgendwas werden, ne, wenn mal wieder irgendwo eine Kompanie verschollen gilt. Allerdings kam es nicht nur einmal vor, dass eine vermeintlich verschollene oder verlorene Kompanie dann auch irgendwo wieder auftauchte. So kann zum Beispiel dann erklärt werden, dass die Marines Errant mehr als 10 Kompanien aufweisen können. Gerne mal. Und es ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, die genaue Zahl der Marines Errant zu bestimmen. Ist natürlich auch sehr praktisch, aber bei den Black Templars oder sowas stört es ja auch niemanden. Ne? Und was kann es denn, kann man nie genug haben? Richtig coole, spleenige Supermarines. Das Rückgrat der Marines Errant bilden Infanterietruppen aufgrund der, wie ja vorhin schon erwähnten, schlimmen Ermangelungen von schwerem Gerät. Taktische Assault- und Devastator-Trupps werden, wenn irgendwie möglich, immer auf Sollstärke gehalten. Das ist halt auch bitter nötig, da die hohen Verluste an schwerem Gerät halt nie vollständig aufgefüllt werden konnten. So versucht der Orden, eine relative Flexibilität in seine Kampfdoktrinen einfließen zu lassen und trotzdem auf jeden möglichen Feind oder deswegen auf jeden möglichen Feind reagieren zu können. So versucht man die Rolle von leichten Panzern zum Beispiel mit Assault Squads zu füllen oder Artillerie durch massiven Einsatz von Devastator Squads zu ersetzen. Schweres Gerät wird sehr bedacht und nur da, wo es absolut notwendig ist, eingesetzt. Ja, und das habe ich halt auch vor dann für meine Armee, wenn es dann soweit ist. Also ich möchte auf jeden Fall fette Devastator Squads spielen. Und ja, die sind auch so Void War Spezialisten. Da wollte ich auch mal gucken, ob ich da nicht irgendwie die Möglichkeit habe, hier, kann man in One-Page-Rules Breacher spielen?
Ich bin mir nicht sicher,
ob das bei 40 ist. Du kannst also Sturmschilde ausrüsten bei OP, ja.
Sturmschilde. Ja, es scheint zu gehen.
Machen den Tag viel besser.
Geil.
Geil.
Super.
Geil.
Wenn Dennis mit seinem Marines Errant da in Schildkrötenformationen übers Schlachtfeld bügelt und kein Auge trocken bleibt.
Genau. Kommen da aus ihrem Boarding-Torpedo gestiegen. Direkt zack. Schilde vor. Immer so. Immer so. Komische Vierecke. Super. Die Deathwatch. Da der Orden ja, wie gesagt, weit über die Galaxie verteilt sein kann, ist es oft unmöglich für einen Bruder, der in der Deathwatch diente, das ist so eine kleine Eigenheit von denen, nach Beendigung seiner eigentlichen Dienstzeit zu seiner Kompanie zurückzukehren. Deswegen bleiben die gerne mal bedeutend länger in der Deathwatch, bis dann irgendwie mal sich die Wege mit der Kompanie kreuzen und dann gibt es halt ein Wiedersehensfeier.
So.
Genau. Mit harter Lochgebung. Stelle ich mir übrigens auch für, wir haben ja mal eine Zeit lang das Deathwatch Pen Paper Rollenspiel gespielt. Und da stelle ich mir als so Charakter einen Marine Errant mit seinem genetischen Makel stelle ich mir da richtig, richtig, richtig cool vor. Also ich glaube, da kann man die Leute so hart mit nerven. Fantastisch.
Ja, ist halt super cool, in so einer Space Marine Gruppe so krass ausgeprägte Charakterzüge zu haben, ne? Also das, glaube ich, macht mega Bock im Pen and Paper.
Ja. Eine weitere Eigenheit ist, also jetzt nicht so der absolute Irrsinn, aber die haben natürlich auch ein Librarium und die Psioniker der Marines Errant haben 3 eigene Zaubersprüche. Der Wahnsinn. Habe ich mich aber nie wirklich für interessiert. Deswegen, ja. Also, ja, das war es eigentlich. Ja, und hier haben wir halt noch diese als vorletzte tolle Eigenheit. Wollte ich noch was zur Gensaat sagen. Also die Gensaat ist ja, wie gesagt, ursprünglich Ultramarines Gensaat und da der Orden keinen eigenen Heimatplaneten hat, von dem er halt wo er halt seine Ordensfestung stehen hat oder sowas, wurde auf dem Planeten Villamus eine Gensaatbank angelegt. In einer schwer befestigten, in so einem Festungskomplex lagert der Orden seine wertvolle Gensaat. Und um eine möglichst absolute Reinheit zu gewährleisten, das ist besonders wichtig, also für den Orden natürlich, aber auch halt, war ja auch die Idee von der 23. Gründung, leistet sich der Orden ein übergroßes Apothekarium. Also die haben sehr, sehr viele Apos. Bewacht wird diese Ordensfestung von üblicherweise einer Kompanie. Die wird so durchrotiert, wie es halt nötig ist. Und das ist normalerweise eine Kompanie, die halt zur Aufstockung ihrer Mitglieder da dann halt einen Zwischenstopp macht. Wie dieser Festungskomplex trocken gefistet wird, kann man halt schön ist das der zweite Nightlords Roman lesen?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also super. Ne? Und Passt ja auch zum Badab-Mahlstrom-Komplex, weil das ja, kleiner Spoiler, unter der Fuchtel von Euron Blackheart geschieht.
Ja.
Ja. Wie es bei der Gensaat der Ultramarines halt so zu erwarten ist, ist diese extrem stabil. Doch ob es durch die ständigen Kreuzfahrten durch die Galaxis jetzt passiert ist und der damit zwangsläufig einhergehenden Nähe hier und da zum Warp, oder ob das halt einfach der Zahn der Zeit war, entwickelten die Marines Errant eine leichte Abweichung. Und zwar entwickelt der einzelne Marine mit andauernder Dienstzeit eine Art Besessenheit von der eigenen Glorie und der des Ordens. Das führt dazu, dass die sich unentwegt versuchen, gegenseitig zu übertrumpfen, immer heldenhaftere Taten zu verbringen, immer als Erster in der Bresche zu sein, immer als Erster aus dem Boarding-Torpedo zu springen, ohne Rücksicht auf das eigene Leben. Beseelt von einem heiligen Eifer kommt es dazu, dass der Astartes dass die Astartes der Marines Errant in Mengen sterben. Also nicht nur, dass die halt eh schon ziemlich gebeutelt sind durch die Materialknappheit. Nein, die wollen halt immer als Erste vorne stehen. Und das stelle ich mir gerade in so einem Deathwatch-Szenario halt wirklich herrlich vor. Immer so, nein. Und daher dieses Leroy Jenkins-Ding, ne? Für die Leute, die es kennen, aus dem World of Warcraft, aus den frühen Tagen des World of Warcraft YouTube-Videotums. Es wird sich besprochen, wie gehen wir jetzt vor, wie gehen wir hier rein? Und dann irgendwie so, ey Leute, ist mir jetzt egal, ich renne jetzt rein, Leroy Jenkins. Und alle anderen so, nein. Und der Plan ist natürlich dahin und alle sterben.
Ein toll. Legendenvideo der Gaming-Community, ja, auf jeden Fall.
Unfassbar lustig.
Ey, hätte ich tatsächlich mal Bock drauf, in irgendeiner vereinfachten Form, damit es nicht ganz so abfuck ist, wenn man dazu guckt, dass wir als Podcast vielleicht mal so ein gestreamtes Pen-and-Paper-Event machen.
Finde ich super.
Geil.
Vielleicht einer, der irgendwie das Regelsystem ziemlich verinnerlicht hat, meistert, und wir fünf machen quasi die Marines in so einem Deathwatch-Team direkt als Nachgang zum Badab War, also irgendwie so, das sind fünf Marines, alles aus Badab War Orden, die dann zusammengeschmissen wurden, so als Zeichen der Versöhnung quasi, ne?
Finde ich super. Also Spielleiter bringe ich ran. Da habe ich jetzt direkt zwei Leute.
Oh, finde ich mega. Wenn die es auch noch hinkriegen, dieses Spielsystem etwas zu vereinfachen, dass das als Zuschauer gut wäre, ne? An Twitch, da habe ich gerade hier an Henrik Vorreiter gedacht. Der macht so Trading-Card-Scheiß auf Twitch. Also stellt so Karten vor, macht Booster auf, also ein Kram. Wenn die Folge raus ist, ist das schon passiert. Aber der hat jetzt auf einem Sonntag, das müsste Sonntag der 7. sein, da hat er ein Video rausgehauen zu Warhammer 40k-Trading-Cards. Und da habe ich gerade dann gedacht, bei Twitch, vielleicht sieht man uns ja irgendwann mal auf Twitch, und so ein Pen-and-Paper-Ding, so ein One-Shot, fände ich mega witzig, hätte ich richtig Bock drauf.
Voll.
So ein Marines Errant, ein Lamenta, also wirklich nur die ganzen völligen Kloppos da irgendwie, wäre richtig witzig.
Wäre ich auf jeden Fall dabei.
Definitiv.
Ich habe nochmal richtig, richtig Bock auf Deathwatch. Was ich sagen wollte, bei den meisten Rollenspielsystemen, keine Ahnung, das Schwarze Auge, ne, zum Beispiel, da ist auch eine Welt, in der es sehr, sehr viel Politik gibt, ne? Aber wenn du halt irgendwie Otto Einarm aus Andergast bist, der sein Dorf noch nie verlassen hat, so, dann musst du dich auch mit dieser ganzen Politik ja nicht auseinandergesetzt haben. Aber wenn du Deathwatch spielst und einen Space Marine spielst, dann musst du ja zwangsläufig im Lore drin sein, weil du musst ja wissen, was du da tust.
Ja, das finde ich total schwierig. Also generell ja diese Vorstellung. Ich weiß noch, vor das ist schon bestimmt ein Jahrzehnt her, da haben wir viel über 40k LARP gesprochen, ne? Also, ja. Und das halt ist ja beim normalen Live-Rollspiel schon das Ding, was willst du darstellen und was kannst du darstellen, ne?
Ja.
Und bei 40k LARP ist es halt auch so, spiel da mal irgendwie einen Inquisitor oder einen Astartes. Ich glaube, das ist da die größte Herausforderung auch, ne?
Ja. Vor allen Dingen, find dann die Veranstaltung. Oder du sagst halt einfach so, ja, wir gehen jetzt hier einfach auf irgendein x-beliebiges Lab und wir sind dann jetzt hier auf dieser zurückgebliebenen Feral World gelandet. Und,
oh, mega. Da hätte ich auch Bock. Ich mache ja mit dem Julian von Warp Dust immer mal ein bisschen was und telefoniere auch mit dem zwischendurch immer mal und so. Mega guter Typ, so Warp Dust, generell Props an euch. Richtig, richtig geiler Podcast. Also wenn man richtig, Amen. Also die machen das, was wir mit dem Butterbohr machen, machen die halt mit allen Themen. Das wird alles sehr kleinteilig auseinandergenommen. Und der macht auch Live-Rollenspiele. Und da habe ich letztens auch drüber nachgedacht, wie geil wäre das eigentlich mal so als so eine Art Betriebsausfahrt, einfach mal zu fünft auf so einen Fantasy-Con zu fahren und so eine klassische Abenteurergruppe darzustellen.
Fantastisch.
Kriegern, Zauberern, Dieben, Elfen.
Ich bin der Zauberer.
Wir hatten mal vor, mit unserer alten Mittelaltertruppe einen Hexenzirkel zu machen und dann so alte Vetteln zu machen, das Ganze. Und nur so, ja, aber ich glaube, da gehst du dir selber nach einem Tag so auf den Senkel mit.
Ja, voll. Aber ich glaube, wenn man so aus Mythodea fährt oder sowas und dann so als fünfköpfige Abenteurergruppe so diesen ganz klassischen Archetypen-Scheiß abspielt, ich glaube, da lachst du dir den Arsch ab.
Ja.
Also überleg mal, Santa so als so eine Art Zauberer, so ein Merlin-Typ.
Ja, okay, das wäre noch geiler, ja.
Ich natürlich, körperbaumäßig müsste ich natürlich der Elf sein.
Klar.
So riesengroß und dünn. Und dann so einen auf Legolas machen und immer irgendeine Scheiße erzählen von, es ist eine rote Sonne aufgegangen, es ist Blut vergossen worden, die Erde schmeckt nach Katzenscheiße, wir haben Mäuse, irgendwie sowas. Und ja, ist doch richtig witzig. Hätte ich Bock drauf.
Aber Nico sehe ich als Baden. Ich weiß nicht, ob der singen kann, aber Nico sehe ich als Baden.
Ist ja egal. Habt so ordentlich eine auf der Klampe schmettern, obwohl Nils kann Gitarre spielen. Vielleicht wäre das die bessere Wahl. Und Nils hat schöne, lange Haare.
Oh.
Ja, das stimmt. Das kann man natürlich machen. Was wäre Nico? Der Heiler oder was?
Irgendwie so. Also ich sehe Dennis mehr so als unser... Ich tut mir leid, Dennis, aber du wärst mehr so der Torwaler, der Barbar irgendwie so.
Dennis ist ja, der Tank auf jeden Fall in der Gruppe.
Ich kann dann auch kämpfen.
Du bist einfach zu groß und du kannst kämpfen.
Mach ich. Ich mach so als
androgyner Elf. Ich hätte da schon Bock drauf.
Ich würde auch hart
investieren, auf jeden Fall.
Ich würde einen meiner Mordheim-Oger spielen. Den habe ich Egil Schweinmann genannt. Und der wäre ich.
Schweinmann?
Egil Schweinmann.
Das ist ein geiler Name, Egil Schweinmann. Es bedient
sie. Als Bade, das finde ich auch eigentlich relativ gut. Oder Dennis, wie wäre es, wenn du irgendeinen so glorreichen Ritter spielst und Nils ist einfach dein Knappe, der Lieder über deine Abenteuer schreibt.
Boah, verdammt, da hätte ich ja auch direkt die Rüstung für. Alles am Start.
Das wäre richtig gut, das wäre richtig, richtig gut. Da müsste ich mir mal eine teure Legolas-Perücke kaufen, auf jeden Fall.
Wachsen lassen.
Ich guck mal, wo die krassen Tattoos her. Naja, wir kennen uns alle aus der Gang.
Ich guck mal direkt, wie teuer so eine gebrauchte Laute ist, damit es auch authentisch aussieht.
Ja. Die Tätowierungen sind aus unserer Zeit als Shadowrun-Charakter.
Genau.
Aber jetzt
Nils spielt einfach die Punkrock-Riffs von unserer alten Band immer dann auf der Laute.
Aber dazu springe ich
jetzt so viel
durch die Gegend.
Psst. Der Bade will singen.
Könnten wir vielleicht für nächsten Sommer mal anpeilen.
1, 2, 3, 4.
Aber genug geträumt. Zurück zu den Marines Errant. Hast du da noch was auf dem Zettel?
Ja, eine Kleinigkeit noch.
Wo gibt es das beste Stitzel?
Ja, da das ja gefordert wurde, dass wir auf jeden Fall immer über Schnitzel reden, tragen die Marines Errant Schnitzelklopfer als Rangabzeichen. Nein, also als Zeichen ihrer Glorie und Heldentaten, die ja, wenn sie ihren Spleen-Mist da überleben, natürlich unheimlich zuhauf anhäufen, klingt nicht so schön ausgedrückt, egal, tragen die Marines Errant nach Beendung einer Kampagne oder sowas, kriegen die halt Orden verliehen, ne? Da stehen die halt voll drauf. Und so kommt es, dass halt so eine Rüstung von einem Marines Errant Astartes schon sehr individualisiert ist. Zum einen natürlich dadurch, dass die halt über Jahrhunderte die Rüstung immer wieder aufbereitet werden. Aber zum anderen halt auch dadurch, dass die halt überall diese Orden, Plaketten, Münzen, kleine fetische Glücksbringer und sowas dranhängen haben.
Panini-Aufkleber auch.
Ja, Nietenkaiser. Aufnäher.
Und dann geraten die immer in Sicherheitskontrollen am britischen Airport.
Und ja, und so erzählt halt jede Rüstung von der Geschichte und den Heldentaten seines Trägers. Aber natürlich auch kann so ein Kampagnen-Badge halt auch brandmarken, wenn das wie zum Beispiel diese Kadyron Voyage so ein totaler Griff ins Klo gewesen ist. Davon wird halt auch eine kleine Plakette irgendwo angebracht. Und ja, das kann dann auch so, guck mal, der ist damit dabei gewesen. Ja, aber alles in allem, ja, ein schöner, bunt ausgestalteter Orden, die aber nie, ich glaube, einen eigenen Roman haben die nie bekommen. Ne? Werden hier und da mal erwähnt in irgendwelchen Geschichten.
Ich finde es total cool, dass die bei den Nightlords in der Trilogie halt öfters erwähnt werden. Ne?
Hat mich auch richtig
gefreut. Sie leiden nur unter den Nightlords und den,
ja,
und den roten Korsaren, aber sie werden erwähnt. So, ne?
Ja.
Da wird halt richtig ausgeräumt, also hoppala.
Ja, entkernt. Also die kriegen sie richtig verbraten.
Ja. Darauf erstmal ein Elsach-Teufel.
Ist das ein Schnaps oder was? Likör?
Ja, ist auch ein Kräuterlikör. Ich finde das, wenn man erkältet ist, finde ich super.
Hm. Es schmeckt aber auch,
ja,
wenn
man
gesund
auch
ist, also von daher.
Ja, als ich gesund war, fand ich den eklig. Aber wenn ich erkältet bin, habe ich immer das Gefühl, danach kratzt das halt nicht mehr im Hals. Ne?
Ja, ich muss mal von Christoph eine Flasche grünen Arolzer besorgen und dann trinken wir den zur Strafe für irgendwas. Das ist wirklich unglaublich scheußlich.
Kennt ihr den ekligen?
Mit CH? Ja.
Nee.
Boah, das ist ein grünes Zeug mit so einem Totenschädel auf der Flasche. Boah, es ist wirklich einfach wirklich eklig.
Ja, Name ist Programm. Und damit hätten wir damals, hatte ich mir mit Björn zusammen vor einem Konzert so eine Flasche davon reingebügelt. Das war schon amtlich.
Das war schon. Ja, das Flaschendesign ist halt fancy und dann habe ich mir das auch gekauft, weil ich dachte, so eklig kann es nicht sein. Aber der Name wird dem Getränk auf jeden Fall gerecht.
Hm. Ja, der grüne Arolzer, der sieht viel besser aus, als er schmeckt. Wirklich, das ist das Schlimmste, was ich je im Mund hatte.
Ja, das ist bei mir bei mir ist das hier Jim Beam Maple.
Muffel.
Da, mein Schweiß hat danach gerochen am nächsten Tag.
Alles.
Das war das Widerlichste auf der Welt. Und ich hatte diese Flasche dann 3 Umzüge lang noch im Kühlschrank stehen, so ein Alkohol, der immer mit umzieht. Und dann hat irgendwann mal so ein Kumpel, ein Bandmitglied von uns, waren wir bei uns schon leicht angeheitert nach so einem Konzert. Und dann hat der gesagt, oh, hast du noch was zu saufen? Und ich so, ja, nimm mal hier den Jim Beam, wir haben ihn immer Mapfel genannt, weil das so Frakturschrift geschrieben war. Nimm mal hier den Mapfel. Und dann hat er sich den Mapfel reingegeben und hat direkt gekotzt. Ne?
Das ist gut.
Ich glaube, so ein Whisky-Likör ist auch nicht dafür gedacht, über 7 Jahre halb voll im Kühlschrank zu stehen.
Boah, nee.
Findest du? Hat direkt gekotzt.
Geil.
Witzig eigentlich. Dann habe ich den weggeschmissen.
Gut.
Was den Jan oder den Likör?
Ja, eben. Da wollte ich hinaus. Ja, ey, danke für diesen tollen Beitrag über Marines Errand, Dennis.
Danke, danke. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Ich hatte großen Spaß. Das ist.
Ja, also wir sind gerade mal bei 1:15, ne? Ja, und springen wir zurück zu unserem Lore-Part. Ganz kurzer Lore-Part kommt noch. In 915-904 M41, wir sehen, das Jahr 904 neigt sich dem Ende. Mit dem Rücken an der Wand und der Vernichtung nahe sollte das Schlimmste für die Katana und ihre Verbündeten seit Inkrafttreten des Badab-Schismas erst noch passieren. Ne? Also.
Dun, dun, dun.
Dun. Nekrokognition. Kortikaltranskript. Kennung 778-199-754-637-357. Transkript beginnt. 1 von 1, 35, Seite 102. Draußen teilte der Donner Aquilons Himmel in turbulentes Silber und Blei, und wilde weiß-violette Blitze erhellten eben diesen in den Pausen zwischen dem Gräuel. Die eisenbeschlagenen Panzerstiefel des Hohen Ordenspriesters hämmerten rhythmisch auf den Lichtbogen. Seine knochenbesetzte Robe flatterte im peitschenden Wind, welcher durch die titanischen Kathedralenfenster wehte. Den Donner hörte er kaum, und der Sturm kümmerte ihn nicht. Tutha Kane, hoher Richter aus Stimme der Toten, hatte andere, viel dunklere Gedanken, welche seinen Geist belagerten. Tutha Kane fand Ordensmeister Akash Harkon, welcher im Atrium der Halle der Duellanten auf ihn wartete. Der Oberbefehlshaber der Executioners wartete allein im flackernden Fackelschein, welcher die vielen Kriegsnarben unzähliger geschlagener Schlachten auf seiner Rüstung umspielte. Der hohe Ordenspriester blickte seinen Ordensmeister anerkennend an. Es war ihre Art, die Narben der Schlacht bestehen zu lassen, um ihren Feinden zu gedenken, welche alle von ihnen geschlagen wurden, und an jeden Krieg zu erinnern, welchen sie geführt hatten. Die Narben, welche der Lord Executioner trug, waren zahlreich, auf seiner Rüstung sowie auf seinem schwer gezeichneten und entstellten Gesicht. All diese Auszeichnungen, errungen im Dienste des Gott-Imperators der Menschheit durch das Erschlagen von Monstern und das Ernten der Köpfe ihrer Feinde. Doch hier war Kane nun, sein vertrautester Diener, um ihm einen Feind zu präsentieren, welcher nicht allein durch die Macht von Armeen oder dem Kampfgeschick eines Kriegers bezwungen werden konnte. Ohne Vorrede schleuderte Kane ein Bündel aus blauer Seide auf die Steinfliesen zwischen den beiden Space Marines. Er streute dessen Inhalt über den Boden, sodass ihn beide sehen konnten. Die zerschlagenen Einzelteile eines fein gearbeiteten Energieschwerts verteilten sich klirrend auf dem Boden. Gold und Platin verzierten die Klinge, der Knauf war das Abbild eines knurrenden Löwen und das Heft ein strahlend dunkler Saphir.
Es ist also geschehen. Die Gerüchte sind wahr. Der Tyrann hat sich gegen den Rest des Universums gestellt?
Fragte Harkon.
Ei. Und die Warders stehen auch weiterhin an seiner Seite,
antwortete Kane knurrend.
Die Warp-Stürmer haben wir vor 8 Standardstunden im Darken Ward festgesetzt und der ihre Schoß und an Bord, welchen er geschickt hatte, überbrachte mir dies. Eure Entscheidung.
Sich auf die Seite des einen zu schlagen, bedeutet, mit dem anderen zu brechen. Aber ein Eid ist ein Eid. Thron oder Erretter. Blut verlangt nach Blut. Wir begleichen unsere Schulden, koste es, was es wolle,
beschloss Harkon ernst.
Diese Entscheidung könnte unsere Verdammnis einläuten.
Wir sind des Imperators Henker, Söhne des Dorn, geboren aus Schlacht und Tod, seine Executioners. Was kümmert uns Verdammnis oder Schicksal? Wir müssen den Tyrannen zur Hilfe eilen. Blut verlangt nach Blut. Und wir werden den Mahlstrom damit überfluten.
In diesem Augenblick macht sich Vajahex bereit. Seine Männer und die Nighthex sind begierig darauf, das Dock zu verlassen und nach Beute zu jagen. Er wartet nur auf euren Befehl,
sagte Kane. Harkon lachte finster. Es war ein unangenehmes Geräusch.
Du kennst meine Antwort, altes Monster.
Ich habe dich viel gelehrt,
antwortete Kane.
Genug, um zu wissen, dass ich diese Bürde allein tragen muss. Ich werde mich auf den Weg nach Terra begeben, um dem Imperator meinen Kopf für unsere kommenden Verstöße anzubieten. Lasst es in meinem Namen geschehen. Versammelt all unsere Äxte und führt den Orden nach Badab, Tulsa Kane, mein hoher Richter. Und lasst keinen neuen Ordensmeister an meine Stelle treten, bevor wir unseren Bluteid nicht erfüllt haben. Niemand außer mir soll diese Sünden schultern müssen.
Kane kniete vor seinem Meister und nahm dessen schwarze Axt Lifetaker entgegen. Diese Waffe war das Amtssymbol des amtierenden Lord Executioners, des Ordensmeisters der Executioners.
Sollte dies unser Ende sein, dann lass es ein Ende sein, bei dem die Schreie unserer Feinde so weit durch die Galaxis hallen, wie das Astronomikon reicht.
Flüsterte Harkon und schritt hinaus in den Sturm. Tulsa Kane, halbtotes Gesicht, verwandelte sich in eine Grimasse, welche einem Lächeln am nächsten kam. Ende des Transkripts.
Boah, das war mal ein wirklich qualitativ hochwertiger Hörspielbeitrag, den euch ohne Kosten von 69,69 im Monat per Patreon oder Kofi die beim Imperator Boys geliefert haben. Ich meine, sowas kriegt ihr sonst nur im Audible-Abo für 10 Euro im Monat. Wirklich ein ganz, ganz großes Kino. Vielen Dank an alle Beteiligten. Ja, wir sind durch mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der Knüppel der Weisheit hat eure Gehirne befruchtet. Wir kommen zur Playlist. Was hat uns die Katze da heute so vor die Tür gelegt? Ich habe einiges auf dem Zettel.
Einiges, mehr
als fang mal an.
Also, mir blutet ja jedes Mal das Herz, wenn die Lamentas erwähnt werden. Lamentas ist immer mein Herzensorden gewesen, wird es immer sein. Meine Lieblingsfraktion in 40k. Und deshalb würde ich gerne für Santa, weil er hasst Midwest Emo, würde ich gerne von ihm, My Broken Hero mit A Letter to Ashley auf die Playlist schmeißen. Wunderbare, lustig, hat mal als Parodie auf Emo angefangen. Inzwischen ist das einfach die geilste Emo-Band, die es gibt so heutzutage. Kann man sich mal reinziehen, My Broken Hero, richtig witzig, macht auch richtig viele YouTube-Dinger, richtig gut, richtig witziger Typ, finde ich geil. Genau, das würde ich für Santa raufschmeißen und für mich, weil die lieben Marines Errant ja so einen Superman-Komplex haben, würde ich Goldfinger mit Superman draufpacken.
Oh, schön.
Tony Hawk's Pro Skater 1 Soundtrack geht immer.
Das auf jeden Fall.
Ja, mich musikalisch emanzipiert.
Ja, sehr gute Wahl. Nice. Dann würde ich
hat
mal
jemand einen Song für hat jemand einen Song für Nico?
Noch nicht. Noch nicht. Dennis, wie sieht es bei dir aus?
Ich hätte gern da der gute Anton Narvez ja so einen tollen spanischen Namen hat und ich dem jetzt auch noch den dazugehörenden Schnorres verpasst hat, hätte ich gerne von dem spanischen Flamenco-Sänger Camarón hätte ich gern den Song La Leyenda del Tiempo. Finde ich sehr, sehr gut. Habe mich komplett weggehauen, wo ich den das erste Mal gehört habe. Ich dachte, das wäre was Modernes. Und dann habe ich rausgefunden, dass es irgendwie aus den 70ern ist.
Naja, gut. Ne, aber muss ja nicht scheiße sein.
Okay, das musst du mir einmal WhatsApp schicken. Ich finde es nicht, wenn ich es eingebe. La als einzelnes Wort.
La und dann neues Wort. L-E-Y-E-N-D-A.
Ah ja, ich habe es gefunden. Von wem? Camarón de la Isla.
Camarón de la Isla, genau.
Ah, habe ich es, alles klar. Sehr gut.
Ich hätte was für Nico, hätte ich was.
Ja.
Der kann ja nicht wegen Arbeit, ne? Hat er gesagt. So, ja, deswegen wir müssen noch mal hochen. Und deswegen dachte ich mir jetzt natürlich, wer so schwer am Arbeiten ist, der kann doch einfach nur auf euch Sturm asozial stehen mit dem Song Überstunden.
Ach Gott.
Alles klar.
Ich dachte, keine Ahnung. Ein Bruttosozialprodukt.
Nee, ich kenne die Band nicht.
Eulsturm asozial.
Ich hab das
einfach großartig. Ich finde auch das Albumcover toll.
Ich habe einfach nur Überstunden eingegeben. Gerade mal. Und dann wurde das irgendwie ausgespuckt. Und ich dachte mir so, oh Gott.
Meine Güte.
Alter. Kurz mal gecheckt, so nebenbei noch. Es gab Fotos mit mit gegen Nazis, Bannern auf der Bühne und so weiter. Also von daher dachte ich mir, ich erwähne
das jetzt. Das ist immer gut. Tarnung. Das mache ich bei Oi-Bands auch mal. Mir hat auch letztens ein Zuhörer geschrieben, ja, er hat auch eine Oi-Kapelle, deswegen findet er uns so sympathisch. Da habe ich direkt gefragt, was ist das für eine Oi-Kapelle? Direkt ausgecheckt, gute Leute, völlig stabil, geile Jungs. Aber bei Oi-Bands muss man immer einmal gucken, was da genau los ist. Also wichtig, wichtig.
Wo wird da rumgerührt, ne? Aber gut, dass jetzt können die noch zwei nennen.
Und ich sag mal, politisch stabile Oi-Bands, ne, sind für mich das Beste an Deutschland.
Schon doll.
Ja, für mich ist das ja eigentlich mit hier Dingens. Wie heißt denn? Mettbrötchen ist das Beste an Deutschland.
Nee, also ich sag mal, deutsche Oi-Musik ist das Geilste, wenn du 15 bist, für ein langes Wochenende. Nein, natürlich nicht. Ich sage mal so Sachen wie 8-Balls zum Beispiel, für mich ein Evergreen. Ne? Arbeiterpunk, einfach ein geiles Lied.
Das Germania-Haus brennt.
Boah, großartig, ne? Liebe ich. Richtig gut. Nein, es gibt wirklich gute deutsche Oi-Bands,
zum Beispiel Curbstomp.
Und da habe ich großen, großen Respekt vor. Wollen wir die Playlist noch ein bisschen ausweiten? Nils, du hast deinen Song doch noch gar nicht.
Ja, ja, deswegen sag ich ja gerade, wo du gerade bei großartigen Oi-Bands warst, würde ich direkt mit Curbstomp weitermachen, für immer. Der Song, die Band, von der du nämlich eben gesprochen hast.
Du hast da direkt, hast du die Diskografie komplett ausgecheckt, wa?
Ja, weil da eine Single halt bei Spotify am Start ist.
Also die ja, ich... Das Ding ist, ich hätte den auch genommen, deswegen war ich gerade so ein bisschen überrumpelt, dass du direkt wusstest, wie der heißt.
Fette Props gehen raus. Ich muss ja noch meinen eigenen nehmen.
Nein, alles gut, ich habe ja meinen eigenen schon genommen. Fette Props gehen raus an Hungry Steph, weil ich habe gleich auch noch einen. Ich packe heute mal ein bisschen, ich fahre heute richtig dick auf. Ich habe quasi, ich habe eine große Straße auf der Hand und die will ich auch ausspielen.
Sehr gut. Meine ist ähnlich groß, deswegen würde ich jetzt mit meinem eigentlichen Song weitermachen. Und zwar Napalm Death, Fall on Their Swords. Weil
vorwiegend gut.
Hilfe naht und es knallt und Schwerter werden gezückt und Marines Errant retten den Tag.
Richtig, richtig, richtig gut.
Das ist übrigens auch eine sehr stabile Band, muss man dazu sagen. Von Anfang bis Ende.
Total, also Napalm Death.
Beziehungsweise von Anfang bis
heute. Welchen Song hast du gerade noch rausgehauen? Welchen Song?
Fall on Their Swords.
Dann habe ich auch noch eins, komm.
Ja, komm, mach.
Dann hätte ich gern, wenn wir einmal bei stabilen Oi-Bands sind, dann, und das irgendwie passt zu dem, was Huron Blackheart da so macht bei der Übernahme, hätte ich gern Take 'Em All von Coxsparrow.
Ja, gut, Coxsparrow, wie stabil die jetzt letztendlich wirklich sind, aber ja, ich mag die auch.
Keine Ahnung,
kann man sich drüber sprechen. Muss man
fantastisch.
Muss man drüber streiten, auf jeden Fall. Weißt du, was ich jetzt noch aufnehme? Nachdem ich gesehen habe, dass irgendwie bei unserem lieben Kompagnon Merlin, der ja unsere ganzen Sachen, die wir gekauft haben in GB, ist ja alles im Kofferraum gelandet. Alles, was wir gekauft haben, hat Merlin mit dem Auto zurück mit nach Deutschland genommen. Ehrenmann auf jeden Fall, richtig guter Typ.
Nochmal danke dafür.
Als ich die ganzen Rogue Trader Regelbücher gesehen habe, die bei ihnen im Kofferraum liegen, und Rogue Traders von 1987, würde ich gerne noch 1987 von Steel Panther mit draufpacken.
Geil.
Fett.
Ja, richtig guter Song.
Knaller
Hit. Muss ich auch sagen. Ja, wir haben jetzt richtig was auf die Playlist geschissen.
Mhm. Ich hab nur einen Shoutout, wenn ich darf.
Ja, sicher.
Und es passt auch zum Thema, denn der Nils zum Beispiel hat ja auch einen Satz Würfel von Baron of Dice.
Ja.
Und Achtung, unbezahlte Werbung, aber das ist ein super cooler Typ.
Ja, wir machen halt ja nur unbezahlte Werbung. Ich glaube, ja. Wenn wir uns direkt, wir haben uns ja quasi direkt einen Disclaimer geschrieben, dass wir DIY sind, Non-Profit, bla bla bla. Glaube ich, müssen wir sagen, dass das unbezahlte Werbung ist?
Ich habe keine Ahnung, aber es schadet ja nicht, nochmal zu betonen, dass wir nicht käuflich sind. Bis jetzt. Auf jeden Fall.
Wir gehen immer unseren Weg. Wir wollen immer, wie wir sind.
André, kannst du den Elsacher bitte wegstellen?
Eieiei. Ja, Baron of Dice, der macht richtig, richtig schöne Würfel. Du hast wie sind deine thematisiert, Nils?
Howling Griffins natürlich.
Haha. Und ich warte gerade darauf, dass der ein bisschen aus, in die Puschen kommt und mir Marines Errant Würfel macht.
Geil.
Und Nova Marines Würfel hat er schon im Angebot. Ja. Wie auch ein paar andere. Ja. Meinte nur halt so, Marines Errant. Da muss er halt gucken, weil der macht immer Batches von 1000 Stück. Und
ich würde auch einen würde ich nehmen.
Ja, genau. auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber wer hat denn dann die 1000 Nova Marines Würfel genommen? Also, wer spielt die denn?
Ja, wer will die schon haben?
Außer KWK Bash, ne, bei Instagram. Super Typ. Wunderschöne.
Super Typ.
Da, guck mal, es gibt ja auch noch Sons of Gideon, die sehen ja genau so aus. Die sind genau so aufgeteilt vom Farbschema. Aber ich meine ja nur.
Sons of Pillemen. Das ist auch.
Stell den Schnaps bitte weg.
Sons of Pillemen, die nehmen noch.
Die weißt du, was ich gerade mache? Ich bezahle gerade Geld für 3D-Druckdateien. Das mache ich in diesem Moment, weil ich für den lieben Hydra und den Hungry Hobby gerade diese Schulterpanzer runterlade, die ich da.
Geil!
Und da ist zum Beispiel auch hier Nova Marines dabei. Vielleicht entscheidet sich ja einer von den beiden für Nova Marines.
Wäre cool. Ich bin ja wieder dran mit Miniaturentausch-Aktionen, unter anderem mit dem lieben Grabowski.
Ja.
Und ich mache auch mit jemandem ein, und da wurde auch gefragt, ob ich dann, weil es sonst keiner macht, ob ich dem einen Nova Marine machen würde. Hab ich gesagt, ja klar, mache ich das, mache ich gerne. Ja, und wenn sich jemand an Marines Errant Würfeln beteiligen möchte, damit wir da ein paar mehr von machen, damit der schneller aus der Hüfte kommt, sagt Bescheid.
Ja, ich frag mal den Jan hier aus Hamburg, der spielt ja auch Marines Errant.
Aus Solidarität sage ich auch Bescheid, Dennis. Ne? Also das ist.
Der hat auch.
Yeah. Ich nehme auch welche.
Der heißt ja Ian Apothecarius, der ist ja Arzt. Deswegen findet der Apothecari so gut. Und der hat ja so einen richtig abgefahrenen Terminator hier bei Instagram. Warte mal, ich gehe da mal kurz rauf hier mit meinem Gameboy. Der hat so richtig geile Marines Errant Terminator. Ist das Saturnine? Ich weiß es nicht. Ihr müsst mal hier bei Iron Apothecarius auf die Instagram-Seite gehen. Ist gleich sein dritter Post. Und die sehen auch echt cool aus, so MK3 Marines Errant. Und der hat auf jeden Fall so einen richtig abgefahrenen Terminator mit so einem Raketenwerfer auf dem Rücken und so. Ich glaube, die sind auch von Tortuga Bay, aber die sehen auf jeden Fall so richtig cheesy 90er-Jahre-Cartoon-Serie aus. Finde ich richtig gut.
Ja, das sind dieser geile Frosch-Terminator, ne?
Ja, ich finde die super. Sie sehen einfach so skurril aus. Ich finde die klasse.
Ja. Ah ja, und eine Frage habe ich noch. Ganz kurz in eigener Sache. Da habe ich mich auch in unserer Gruppe habe ich das mal gefragt, aber da wurde nicht drauf geantwortet. Daher eine Frage an die Zuhörerschaft vielleicht auch. Für die es vielleicht mitbekommen haben, ich habe es zumindest bei Instagram breitgetreten, ich habe einen Malwettbewerb gewonnen und darf mir jetzt ich kriege einen als Preis kriege ich einen Saturnine Terminator gebaut und kann mir den Orden dafür aussuchen, indem er dann auch direkt bemalt wird von dem lieben Spender Ghosties Neon Rust, heißt der Mann bei Instagram. Super Typ, macht total geilen Scheiß. Und ich weiß immer noch nicht, was ich nehmen soll. Gerade tendiere ich Richtung Salamanders. Aber
ich habe es gelesen, mir fiel nur, ich habe direkt auf dieser Lore-Ebene gedacht. Ne? Ich habe direkt überlegt, okay, welcher Orden wäre dann theoretisch in Besitz von Saturnine Terminator Armors?
Ja.
Und ganz ehrlich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil beim Battle Wars sind super viel flottenbasierte Orden bei, die gar nicht mal viele Ordensreliquien haben, weil sie einfach gar nicht irgendwie die Kapazitäten haben, das alles zu lagern und sowas, ne? Weil da auch viel Schwund ist einfach, ne? Und ich würde fast sagen Sons of Medusa, weil das ja so Technikfreaks sind, ne?
Ja, und an Iron Hands wurden die auch auf jeden Fall ausgegeben, das weiß ich.
Ja.
Genau. Da hat sich irgendwann mal jemand bei Reddit super viel Mühe gegeben und der hat eine Liste irgendwie geschrieben, wo er irgendwie rausgekriegt hatte, an welche Orden die Dinger überhaupt rausgegeben wurden. Von daher, da die Iron Hands sowas hatten, kann ich mir das vorstellen. Was ich mir auch vorstellen konnte, ja, wie gesagt, weil es während Salamanders Alleine, weil es den Orden halt schon seit ewig gibt und sowas halt übergeblieben sein kann. Oder halt auch durch so ein Grey Tithe, die Carcarolons. Weil die ja andauernd irgendwelchen abgefahrenen Alt-Techno-Kram mit Mechanicum tauschen.
Ja.
Aber wer weiß. Vielleicht weiß da noch jemand was mehr.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Aber ich würde Sons of Medusa sagen, weil es einfach so ein ja, Ironhand-Nachfolgeorden ist und Ironhands sind ja eh so Artificer, Dödel.
Ja.
Also ich würde das nehmen, weil du das auch noch nicht hast, ne? Also das finde ich halt ganz cool, wenn da
ja, stimmt.
Was bei dir im Regal steht. Marines Errant wäre natürlich cool, weil du das direkt spielen kannst, aber ich weiß nicht, inwieweit die Ultramarines... Haben die Saturnine Terminator Armor bekommen?
Ich weiß es nicht, aber da kann ich es mir tatsächlich auch... Also grundsätzlich kann ich es mir bei den Ultramarines sehr gut vorstellen, weil der Gilliman, der hat ja einfach alles verwendet.
Ja, das ich, ja ich suche auch gerade nach diesem Reddit, aber ich finde nichts.
Ja, das ist ja der absolute Super-Opportunist und Ultramarines haben ja auch mehrere Einheiten bei Horus Heresy zum Beispiel, die Spezialeinheiten anderer andere Legionen sind. Und nur natürlich sind sie dann bei den Ultramarines noch besser. Finde ich. Aber ja, dafür, wenn, selbst wenn Ultramarines sowas haben, ich meine, das ist so ein. Sonst hätte ein Terminator, wäre ja vom Wert her, einfach weil die Dinger eh nicht in so riesiger Stückzahl produziert wurden und halt so uralt sind, sowas wird nicht an so einen 23. Gründungsorden, der irgendwie am Rand der Galaxis rumeiert,
ja, weitergegeben, ja, glaube ich. Da hast du recht, da hast du recht. Ja, also mein Call wäre halt Sons of Medusa.
Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut.
Na, gut, wollen wir das Ganze heute begraben?
Jawohl.
Können wir tun.
Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es hoffentlich um Nottingham geht, weil so langsam werden meine Erinnerungen auch schwammig.
Ja.
Grüße gehen raus an Shem und Ferdinand.
Ja, voll.
Ferdinand, das war ein super Ferdinand. Abend.
Und den netten Kerl, der mich in der Warhammer World abends noch angesprochen hatte, von wegen, seid ihr beim Imperator nichts Neues? Ja, das sind wir. Total geil, dass man dann irgendwie am anderen, naja, Ende der Welt.
Will ich nee, nicht sagen, ganz, aber so ähnlich. Einem, ne?
Auf einem nicht mehr zu Europa gehörenden Inselländchen.
Inselstaat.
Total super. Ja, also, ja, lieber Zuhörer, melde dich mal. Ich habe nämlich dummerweise, genau wie bei dem Mann auf der Taktika, der die Space Marine Plätzchen dabei hatte, nicht nach deinem Namen gefragt. Da bin ich sehr
den, der hat mich, glaube ich, schon mal angeschrieben. Und auch unser cool. Bahnfahrer zum Flughafen. Wir haben so viel zu erzählen über unseren London-Trip, aber das sparen wir uns auf für Episode 51. Ja. Und in diesem Sinne, gute Nacht und um es mit Santas Worten zu sagen, benutzt dein Kondom.
Also ich dachte, du schweigst jetzt einfach, weil er nicht da ist. Also sagt er ja auch nichts.
Achso, ich wollte eigentlich die Geschichte mit Bombe gegeben und in die gebissen. Aber das hab ich mir doch auch. Gute Nacht, tschüss.
Ciao.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Badab-Malstrom-Komplex.